Herzlich willkommen zur 12. Folge von Welcome to New Learning, deinem Podcast über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Ich habe gerade die Folge mit Gero aufgenommen, unser Gespräch, was du gleich hören wirst. Und wir haben 59 Minuten und 59 Sekunden gesprochen, relativ lang. Es ist ein unglaublich schönes Gespräch geworden. Ich hatte so viel Spaß dabei, ihm zuzuhören, ihm meine Fragen zu stellen. Und das Besondere ist, es ist ungefähr keine Frage, die ich mir so vorher überlegt habe, weil ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich investiere viel Zeit in eine gute Vorbereitung. An der Stelle habe ich aber einen Fehler gemacht in der Vorbereitung. Und zwar habe ich gedacht, Gero hat sich selbstständig gemacht, aber er hat aus Bertelsmann heraus quasi gegründet. Also gehört zu Bertelsmann Invest. Er ist nicht selbstständig, sondern er hat eine Idee zum Leben erweckt im Konzern. Aber das wird er auch alles gleich noch erklären. Das werdet ihr gleich alles hören. Ich kann nicht noch mehr, also ich habe das Gefühl, es ist nichts, was noch irgendwie erklärt oder gesagt werden muss. Deswegen, weil das Gespräch auch relativ lang geworden ist, starten wir direkt rein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Es ist ein tolles Gespräch, wirklich. Und wer aus der HR-Personalwelt irgendwie kommt, der kennt Gero, der kennt Saatkorn. Und ich glaube, das ist sehr interessant, heute nochmal zu hören, wie er dazu gekommen ist, wie er diesen Blog betreibt, warum und den Podcast, was er im Beruf macht, wie sein Erleben ist des Konzerns. Und da auch, glaube ich, echt jeder, der im Konzern arbeitet oder der nicht im Konzern arbeitet und sich fragt, wie ist es, im Konzern zu arbeiten, der wird heute ganz viel lernen aus erster Hand, super ehrlich und so unfassbar sympathisch vorgetragen. Ich bin richtiger Gero-Fan und deswegen ja, geht's direkt los und ganz, ganz, ganz viel Spaß. Genauso viel Spaß, wie ich hatte, wünsche ich euch mit dem Gespräch mit Gero Hesse. Heutiger Gast und ich haben drei Dinge gemeinsam. Wir haben die meiste Zeit unseres bisherigen Berufslebens im Bertelsmann-Kosmos verbracht. Wir betreiben beide einen Podcast und interessieren uns beide für Themen aus dem Bereich People and Culture, wenn auch zugegeben für unterschiedliche Schwerpunkte. Die Rede ist von Gero Hesse. Seinen beliebten Podcast Saatkorn sowie den gleichnamigen Newsletter lese bzw. höre ich schon lange und Saatkorn liefert seit ganzen 14 Jahren zuverlässige Informationen und vor allem Inspirationen rund um die Themen Recruiting, HR-Tech, also Technologie für Personalwesen, neue Arbeitswelt und Employer Branding. Und wird von Gero neben seinem Hauptjob betrieben. In seinem Hauptjob war Gero 10 Jahre lang Senior Vice President HR bei Bertelsmann und anschließend 12 Jahre Geschäftsführer bei Territory Embrace. Anfang diesen Jahres kam dann der Sprung in die Selbstständigkeit und Gero gründete Embrace. Embrace ist ein Mix aus Agentur und Veranstalter mit dem Ziel, Talente und Arbeitgeber zusammenzubringen. Ich finde es richtig schön, dass du heute hier bist und dir die Zeit für diese Aufnahme nimmst. Herzlich willkommen im Podcast Gero Hesse.
Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Marie. Freut mich sehr. Die Vorstellung war auch super, bis auf einen kleinen Punkt. Ich bin nicht selbstständig, das denken viele, aber Embrace gehört heute immer noch zu Bertelsmann, nur zu einem anderen Bereich bei Bertelsmann. Es gehört zu Bertelsmann Investments, genau.
Ah, gut. Aber das werden wir gleich noch im Detail erfahren, was das, das kam. Lass uns erst mit diesen Icebreaker-Fragen, die ich immer gerne am Anfang stelle, starten. Und die erste ist, was hast du zuletzt so richtig mit Spaß und Leichtigkeit gelernt?
Das ist eine echt gute Frage. Mit Spaß und Leichtigkeit gelernt. Also im privaten Kontext verbessere ich meine Fähigkeiten beim Bergwandern, Klettersteig. Das war mit Spaß und Leichtigkeit, mit Freunden sozusagen da die Berge zu erklimmen, dann auch sozusagen mit Helm und mit dem Bergsteiger-Set. Das war relativ neu für mich. Aber im beruflichen Kontext, da muss ich sagen, da lerne ich gerade mit Begeisterung ein bisschen mehr über die VC-Tätigkeit von Bertelsmann. Habe ich beruflich selbst gar nichts mit zu tun. Ich bin in einem Bereich angesiedelt, Bertelsmann Investments, der aus zwei Bereichen besteht. Venture Capital, wo Bertelsmann sehr intensiv investiert schon seit vielen Jahren. Kriegt man in Deutschland nur gar nicht viel von mit, weil hauptsächlich in China, den USA, Brasilien und ähnlichen Ländern investiert wird. Und da habe ich eine ganze Menge gelernt mit Spaß und Leichtigkeit, weil wir ganz vor kurzem, nämlich letzte Woche, ein BI Summit hatten, wo wir uns mit allen internationalen KollegInnen getroffen haben. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Allerdings muss ich da auch noch viel lernen. Also ich bin totaler Laie und habe da teilweise gesessen und einfach nur gestaunt, mit welchen Zahlen da jongliert wird. Aber total aufregend und interessant.
Und gibt es auch etwas, was du gerne verlernen würdest?
Das ist eine gute Frage. Tja, das ist ja ganz schwierig, ne? Weil natürlich würde man jetzt vielleicht über Dinge reden, die man vermeintlich eher als Schwächen sieht oder so, oder wo man sagt, ich bin zu ehrgeizig oder zu ungeduldig, das würde ich gern verlernen. Aber ehrlich gesagt, das macht ja eine Persönlichkeit auch aus, ne? Man hat Ecken und Kanten und nicht nur tolle Seiten, und sowas wie Ungeduld kann ja auch was Positives sein. Es führt halt dazu, dass man Dinge vorantreibt, und deswegen würde ich diese Frage eigentlich verneinen. Also nee, verlernen nicht, aber neu dazulernen, aus anderen Perspektiven draufschauen, sich weiterentwickeln, das auf jeden Fall.
Du bist ja zwar in unterschiedlichen Positionen, aber immer irgendwie im Personal, im HR. Wir sind seit langem tätig, und es ist ja einfach ein riesiges Geschenk, wenn man rausfindet, was man gerne macht, was man gut kann, was einem Spaß macht. Und deswegen die Frage, ich habe mir ursprünglich die Frage überlegt, was hat dich ursprünglich dazu inspiriert, dich auf diesen Bereich zu spezialisieren? Aber vielleicht sollte ich es umformulieren. Wie hast du gemerkt, dass es dieser Bereich ist, der dich wirklich interessiert und wo du auch deine Stärken, dass du in diesem Bereich deine Stärken einbringen kannst?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Das war bei mir ein ganz, ganz langer Prozess. Das hat viel mit mir selbst zu tun, aber auch viel mit meiner Frau zu tun. Also ich habe ursprünglich mal Versicherungskaufmann gelernt, hat mich nicht interessiert. Ich war ganz gut da drin, also das war alles in Ordnung. Habe keinen Bock mehr gehabt, dann nach der Ausbildung da tätig zu sein. Habe dann angefangen zu studieren. Hat mich auch nicht wirklich interessiert, BWL. Ich war aber ganz gut da drin. Also es war okay. Aber ich hatte kein Thema, wo irgendwie Leuchten in die Augen kam, wenn ich darüber geredet habe. Abgesehen von Freizeitthemen, von Hobbys und so weiter. Aber nichts, wo man ernsthaft hätte einen Beruf draus gestalten können. Obwohl ich das rückblickend vielleicht manchmal auch anders sehe. Was wird jetzt hier zu weit führen? Nur, meine Frau, die hatte das schon sehr früh. Damals war sie noch gar nicht meine Frau, sondern halt meine Freundin. Und die wusste, ich will Hebamme werden. Und wenn sie darüber geredet hat, sie war damals noch gar nicht in der Ausbildung, da habe ich gemerkt, hey, das ist mehr, als dass sie das einfach nur sagt. Das spürt man und fühlt man. Und sie ist jetzt seit vielen Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, Hebamme, und darin sehr gut. Und ihre Augen leuchten immer noch, wenn sie darüber redet. So, und das habe ich natürlich damals gemerkt und habe für mich immer gedacht, das hätte ich auch gerne, ne? Man könnte jetzt direkt mit Frithjof Bergmann um die Ecke kommen und diese berühmte Frage, was willst du wirklich, wirklich machen? Mhm. Das war wirklich eine Kernfrage, die ich lange Zeit hatte. Und ich glaube, damit bin ich ja auch kein Sonderfall, sondern ich glaube, das geht vielen Menschen ähnlich. Vielleicht nicht immer in dem Bewusstseinsgrad. Bei mir war das sehr präsent, weil ich ein direktes Beispiel immer vor der Nase hatte, wo es halt so war. Und das hat lange gedauert. Ich habe dann BWL studiert, bin fertig geworden, bin in der Unternehmensberatung eingestiegen. Also auch so ein typischer Einstieg, um sich möglichst viele Türen offen zu halten, sich nicht wirklich festzulegen. Und auch da habe ich eigentlich jeden Tag gedacht, ja, das ist ganz nett, aber das ist jetzt nicht wirklich der Burner. Bis ich dann 99 ein Projekt angenommen habe, was bei BeraterInnen eigentlich eher verpönt ist. Also man möchte immer auf Kundenprojekten arbeiten, aber das war ein internes Projekt damals bei Anderson Consulting, so hieß Accenture damals noch. Und da ging es darum, die erste Karriere-Webseite zu machen für den deutschsprachigen Raum. Die gab es nämlich bis dato gar nicht. Und da habe ich mich freiwillig für gemeldet, weil ich dachte, das ist spannend. So eine Schnittstellenthematik zwischen Kommunikation, Technologie, Marketing und Personalthemen. Und da hat's Klick gemacht. Also das war dann wirklich das Ding. Und ja, heute, 24 Jahre später, beschäftige ich mich ja immer noch mit den Themen und immer noch Also es macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß. Es passiert natürlich auch eine ganze Menge, gerade an der Technologie-Ecke, sodass es einfach nicht langweilig wird. Und das war der Moment, wo ich wusste, das will ich machen. War ich sehr glücklich, als ich das gefunden hatte.
Also wenn du sagst, es hat Klick gemacht, war das wirklich so ein Moment? Also, oder war das,
das war dieses Projekt. Also ich hatte mich dafür gemeldet, weil ich schon dachte, das könnte interessant sein. Und dann habe ich in dem Projekt, das ging gar nicht so lang, das waren 3-4 Monate, gemerkt, das macht wirklich Spaß. Also das war jetzt nicht so, dass ich das Projekt anfing und ich wusste am nächsten Tag, that's it. Aber es war eher so ein sich rantasten und ist es wirklich so cool und ja. Und es war dann auch so, dass ich danach gesagt habe, ich will in dem Bereich arbeiten. Und da gab es bei Anderson aber keine Jobs zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich meine, das war Anfang der 2000er Jahre, Ende der 90er. Da gab es noch gar nicht so viele Karriere-Webseiten. Und ich habe dann rumgeschaut, habe mir Unternehmen angeschaut, die ich spannend fand und wie die so auftreten. Und da bin ich bei Bertelsmann hängen geblieben. Also Bertelsmann ist heute sehr breit diversifiziert, war damals ganz klar ein Medienkonzern und es war der weltweit viertgrößte Medienkonzern und also wirklich eine große Nummer. Und ich fand die Karriere-Webseite wirklich nicht gut. Und das habe ich dem Personalvorstand geschrieben, in netten Worten. Ich habe gesagt, da könnte man dies und das und jenes verbessern. Und der hat mich dann eingeladen, hat gesagt, dann stellen Sie doch mal vor, was Sie sich da vorstellen. Und so bin ich zu meinem Job gekommen.
Und ab wann kam Saatkorn dann dazu und warum?
Das kam dazu, weil ich, also es war 2009, ich habe dann schon 9 Jahre diesen Job gemacht und ich bin 2008 Vorstandssprecher geworden vom Bundesverband für Employer Branding, Personal Marketing und Recruiting, QEP, hieß damals noch anders, tut jetzt nichts zur Sache, und diese Vorstandssprechertätigkeit hat halt für mich bedeutet, dass ich sehr stark den Blick über den Bertelsmann-Tellerrand hinaus bekommen habe, ne? Weil damals schon über 50 Großunternehmen dort engagiert waren und ich natürlich mitbekommen habe, was in den anderen Unternehmen so abgelaufen ist. Und in mir wuchs dann erst subtil das Verlangen, also sozusagen über Bertelsmann hinauszugehen. Und ich war ein bisschen gelangweilt, auch weil ich 9 Jahre bei Bertelsmann halt diese Themen verantwortet habe. Und ja, alle paar Jahre wird die Website relaunched. Das ist am Anfang aufregend. Irgendwann halt auch nicht mehr so. Dann startest du vielleicht ein größeres Karriere-Event. Das gibt es auch heute immer noch bei Bertelsmann. Talent Meets Bertelsmann heißt das. Das war sehr aufregend am Anfang, aber irgendwann hat man auch das ein paar Mal gemacht. Und das war meine Frau, die dann irgendwann gesagt hat, du musst dir mal einen anderen Job suchen. Du wirkst derart gelangweilt und in Routine verhaftet. Ich habe das selber gar nicht gemerkt. Ich habe nur einfach gedacht, ja, fühlt sich alles nicht mehr so pralle an, wie es mal war. Aber mir war klar, es lag nicht an dem Themenfeld. Ja, und ich bin dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du, ich muss hier raus, ich will kündigen. Und der hat sich sehr cool verhalten damals. Der hat gesagt, ja gut, ich bin erstmal schockiert, weil läuft ja eigentlich alles ganz gut und warum? Und dann habe ich ihm das so erklärt, ich bin ein bisschen gelangweilt, immer nur Bertelsmann. Und der fragte dann, was willst du denn machen? Und ich habe gesagt, ja, ich würde gerne eine Agentur aufbauen einerseits, rund um diese Themenfelder, Employer Branding, Personal Marketing, Recruiting, also sehr breit aufgestellt. Und ich würde gerne auch Plattformgeschäft entwickeln, weil ich hatte damals so ein paar Ideen für eine Schülerplattform und auch für eine Studentenplattform. Und was sehr cool war, er hat dann damals gesagt, du, dann bleib doch einfach hier und versuch das aus Bertelsmann heraus aufzubauen. Vielleicht fragst du mal in deinem Team, vielleicht haben ein paar Leute Lust mitzumachen. Dann hast du mich quasi als Bertelsmann als Exklusivkunden, das will man 2 Jahre mal machen und gucken, wohin das führt. Das war ein mega cooles Angebot, da bin ich ihm heute noch sehr dankbar für. Und ja, so ist dann Embrace entstanden. 2011 war das. Und ja, mein Blog und Podcast, den hatte ich ja 2009 gestartet, der hat halt auch dazu geführt, dass ich immer mehr nach draußen geschaut habe. Und so konnte ich halt die Dinge super gut parallel betreiben. Das war wirklich, also in meiner beruflichen Entwicklung war das ein Milestone, kann ich nicht anders sagen.
Und dann war Embrace aber noch zu klein, oder? Denn du warst ja auch noch bei Territory zwischendurch. Du bist ja nicht von Bertelsmann direkt in nur Embrace gegangen.
Nee, das ja doch. Also wir haben Embrace gegründet 2011 und 2015 ist dann im Bertelsmann-Konzern wurden alle agenturnahen Geschäfte bei Territory gebündelt. so auch Embrace. Also Embrace ist ein Teil von Territory geworden, gab es aber schon länger. Und in den letzten anderthalb, zwei Jahren gab es einen Strategieprozess im Konzern, wo geschaut wurde, also jetzt auf Top-Ebene geschaut wurde, was könnten zukünftige Wachstumsfelder von Bertelsmann sein. Und da ist heute Embrace, also mit dem HR-Tech-Thema, eins von drei Wachstumsfeldern. Und deswegen wurden wir dann aus Territory herausgelöst und sind jetzt Teil von Bertelsmann Investments. Es gibt noch zwei andere Wachstumsfelder, die aber jetzt mit unserem Thema gar nichts zu tun haben. Das eine ist Mobile Gaming und das andere ist das ganze Thema Digital Health. Auch sehr spannend. Und das dritte halt HR-Tech. Wir sind das kleinste von diesen drei Feldern, aber es ist sehr, sehr spannend, gerade weil wir die Möglichkeit haben, jetzt so ein bisschen strategischer zu überlegen, wie wir Embrace eigentlich weiterbauen wollen. Und wenn man heute sich Embrace anschaut, dann kann man eigentlich sagen, es sind drei zentrale Themen. Davon hast du eben auch zwei benannt. Also ich sage mal, wir sind einerseits oder wollen sein Impulsgeber. Wir machen ja einmal im Jahr ein großes Festival. Das hat im Sommer in Berlin stattgefunden mit 1000 TeilnehmerInnen. Das wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Wir sind gerade in der ganzen Planung, welche Themen, welche Speaker, welche Partner und so weiter. Da verstehen wir uns eher als Impulsgeber. Das wird flankiert von Webinaren, von Whitepapern, die wir rausgeben zu Themen rund um HR-Tech, rund um Attract, Hire und Retain, also Mitarbeitende gewinnen und Mitarbeitende binden. Das ist der erste Pillar, Impulsgeber. Das zweite ist Enabler, mit der Agentur halt zu helfen, dass Arbeitgeber die richtigen Talente, die richtigen Mitarbeitenden bekommen und auch halten. Und das dritte ist, wir sind und wollen sein Heimat für spannende HR-Tech-Player. Wir haben gerade im Sommer jetzt das erste Unternehmen akquiriert, Studyflix, eine ganz spannende Plattform, eine Video-Lernplattform für Schüler tatsächlich. Also vielleicht sagt ihr das sogar was. Also wenn man da sitzt und sich als Schüler fragt, was ist denn die binomische Formel zum Beispiel, dann ist der übliche Weg, ich google binomische Formel, dann kommt dann ein Lernvideo von Studyflix, wo erklärt wird, was ist die binomische Formel, wie wird sie angewandt, wo dann entsprechende Lernbeispiele drin sind. Und die Monetarisierung läuft über Employer-Branding-Videos, die in dieses Lernvideo eingebettet sind. Also das Unternehmen haben wir akquiriert. Das passt super gut bei uns zu Ausbildung.de, was schon zu Embrace gehörte vorher. Also da bauen wir, ich sag mal so, ein Vertical für Young Talents auf, für die Zielgruppe Young Talents. Und das Zweite, was wir bauen, wo wir uns gerade auch in einer Due Diligence mit einem spannenden Unternehmen befinden, sind also zielgruppenagnostische HR-Tech-Lösungen. Was meine ich damit? Zum Beispiel sowas wie ein Bewerbermanagementsystem oder sowas wie ein KI-Stellenanzeigentool, wo eben KI unterstützt Stellenanzeigen bestmöglich formuliert werden. Solche Beispiele, also eher HR-Tech-getriebene Themen, die wir unseren Kunden gut mit anbieten können. Die Vision, die wir haben, ist eigentlich so ein HR-Tech-Ökosystem zu bauen. Eine Family of Brands, wo verschiedene Unternehmen sozusagen in unter dem Dach von Embrace, da passt der Name auch gut, wir umarmen sie alle, im Grunde genommen Lösungen für Arbeitgeber entwickelt und anbietet. Das ist so die Idee. Ganz spannende Zeiten also gerade, ja.
Und wie ist das aktuell, wenn du auch von diesen HR-Tech-Lösungen sprichst, wie zum Beispiel auch für Recruiting unterstützt durch AI? Ist das so, dass der Markt aktuell von den großen Playern, SAP, zunehmend auch Personio etc., dominiert wird und die Kleinen gehen jetzt da so zwischen? Oder ist es eigentlich sehr fragmentiert und auch viele Kleine spielen eigentlich schon eine große Rolle?
Also meine Wahrnehmung ist Letzteres. Also das ist natürlich so, dass die großen Player eine ganz andere Marktmacht haben, aber man muss da auch mal schauen, für welche Unternehmensgröße ist welche Lösung eigentlich besonders gut geeignet. Und eine SAP ist sicherlich nicht wirklich gut geeignet für kleinere Unternehmen, ne? Wohingegen dann bestimmte Lösungen aus dem Startup-Bereich vielleicht für das ein oder andere Großunternehmen nicht so gut geeignet sind. Das muss man sich en Detail anschauen. Ich bringe alle 3-4 Monate den HR Tech Overview Dach raus, wo ich zusammengesammelt habe, welche Player es eigentlich in der Dachregion gibt, rund um Recruiting, Retention, HR Admin und HR Suites. Und in der letzten Aufstellung, die ist aus April, da hatten wir 406 Unternehmen. Die nächste Aufstellung, die wird jetzt Anfang Oktober kommen mit deutlich über 500 Unternehmen. Angefangen habe ich davor, das muss November 22 gewesen sein, mal mit 300 Unternehmen. Das ist so eine Art Landkarte mit allen Logos drauf. Das ist unglaublich, was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren und auch weiterentwickelt. Und auf Saatkorn habe ich ja auch meine HR-Startup-Serie, wo ich jede Woche ein Startup vorstelle oder ein HR-Tech-Unternehmen. Und im Podcast ist es eigentlich so, dass ich 2 Folgen pro Woche bringe. Einmal ist es in der Regel ein neues Unternehmen, mit dem ich ein Interview führe. Und die andere Folge, die meistens freitags erscheint, die ist dann ein bisschen genereller angelegt. Da habe ich jetzt zum Beispiel mal einen Case von der Deutschen Telekom gehabt oder habe jetzt so das kleine Generative AI 1x1 mit Daniel Mühlbauer gemacht, also wo wir absolut über die Grundlagen sprechen, was ist ein Prompt und so weiter. Also das sind dann eher Folgen, die jetzt sich nicht um immer eine bestimmte Lösung drehen. Genau.
Und wie kann ich mir jetzt einen Tag bei dir vorstellen bei Embrace? Was sind so deine Aufgaben? Was machst du besonders gerne? Was musst du vielleicht machen, was du nicht so gerne machst? Wie sieht das aus? Und auch gerne in Abgrenzung zu dem, was du vorher als Senior Vice President bei Bertelsmann gemacht hast, um gerne so ein bisschen zu verstehen, welche Entwicklung hast du da gemacht?
Das ist eine gute Frage und das ist auch ein riesengroßer Unterschied. Also als Senior Vice President HR bei Bertelsmann war ich Teil des Bertelsmann HR-Stabes, also in der Konzernzentrale in Gütersloh, habe berichtet an den Konzernpersonalvorstand und hatte einen bestimmten Themenbereich, für den ich zuständig war. Das war damals halt Employer Branding und Recruiting und HR Shared Services. Also habe auch damals so Themen gemacht wie Payroll, betriebliche Altersversorgung, das betriebliche Gesundheitsprogramm, solche Sachen. Und damals war das natürlich sehr dadurch geprägt, dass man überlegt, wie kann man für den Konzern die bestmöglichen Services, das bestmögliche Employer Branding anbieten. In einem Konzern wie Bertelsmann, der trotz der Tendenzen der letzten Jahre doch eher dezentral geprägt ist, hat das ganz viel mit Argumentation, mit Diskussion zu tun. Also ich war da oft Gast in den PersonalleiterInnenkreisen, die dann in regelmäßigen Abständen tagen, wo man dann über Innovationen berichtet hat und wo man dann versucht hat, einen Konsens herzustellen, welche Tools wollen wir denn im Konzern einsetzen, wie soll denn die Employer Branding Kampagne aussehen. Also es hatte also 2 Aspekte, das eine war ein inhaltlicher Aspekt und das andere, und das war gar nicht so knapp, das war ein politischer Aspekt. Also wie überzeugt man eigentlich die verschiedenen Units, bestimmte Dinge zu machen oder eben nicht zu machen? Das kann sehr anstrengend sein, weil natürlich je nachdem, wie stark diese Fürstentümer so sind innerhalb eines Konzerns, bestimmte Beharrungstendenzen da sind, die dann oft gar nichts mit den Inhalten zu tun haben, sondern eher mit politischen Ebenen. Das war was mir eine Zeit lang echt Spaß gemacht hat, aber das Inhaltliche bei mir, das überwiegt doch deutlich. Also das war auch einer der Gründe mit, warum ich gesagt habe, ich möchte eigentlich eher in die Rolle kommen, dass wir Kunden und dann auch gerne außerhalb des Konzerns und nicht nur innerhalb des Konzerns Dinge anbieten, weil da nicht so viel Politik ist. Ne? Da wird dann entschieden, macht die Lösung Sinn, ja, nein oder vielleicht. Aber man hat dann relativ schnell doch ein klares Agreement oder eben auch nicht. Das finde ich eigentlich ganz gut so. Jetzt zu meiner heutigen Rolle. Also erstmal muss ich dazu sagen, wir reden jetzt ganz viel über mich, aber das ist natürlich eigentlich nur wie soll man sagen, unter der Lupe guckt man da drauf und sagt, ja, Gero macht dies oder das. Das stimmt natürlich gar nicht. Das sind ja ganz viele Leute dran beteiligt. Ich habe ein super tolles Team mir auch im Laufe der Jahre zusammenstellen dürfen. Und da haben wir die Aufgaben sehr klar aufgeteilt. Also man weiß ja ab einem bestimmten Alter vielleicht auch selber ganz gut, was die eigenen Stärken sind und eben auch nicht. Und ich glaube daran, dass heterogene Teamstrukturen, auch wenn das oft anstrengend ist in der Zusammenarbeit, da kommt dann auf einmal dann doch wieder diese Argumentationsthematik mit rein, die ich eben in diesem politischen Kontext beschrieben habe. So glaube ich, dass dann doch bessere Ergebnisse dabei rauskommen, wenn man sehr unterschiedliche Sichtweisen im Team hat. Das haben wir. Und ich arbeite mit vielen dieser Menschen schon sehr, sehr lange zusammen. Teilweise aus dem alten Job habe ich gefragt, ob sie Lust haben, mitzukommen. Und also das ist, glaube ich, erstmal eine absolute Grundvoraussetzung. Ein Team, wo man sich gegenseitig vertraut, wo man sich aber auch traut, sich zu widersprechen, andere Meinungen zu haben und im Sinne der Sache halt sich zu streiten und danach aber trotzdem, ich sag's jetzt mal so im übertragenen Sinne, abends ein Bierchen gemeinsam trinken zu können und sich menschlich trotzdem zu mögen. Das ist so ein, glaube ich, Erfolgsgeheimnis. Der Job selbst, der ist jeden Tag anders. Das kann ich überhaupt nicht beschreiben als CEO. So wie ich gepolt bin, verstehe ich die Rolle, dass ich einerseits klar mache, was ist die Vision, was ist die Strategie, wo wollen wir hin, und zwar nach innen und außen. Ich verstehe mich in Summe aufgrund meiner Stärken auch eher als der Außenminister. Ich habe sehr starke Player, die vielleicht eher die Innenministerrolle bei uns haben, weil ich halt durch Saatkorn, durch den Blog und Podcast sehr viel draußen unterwegs bin, auch viel auf Veranstaltungen oder als Speaker irgendwo unterwegs bin und da halt eine Menge mitbekomme. Genauso wichtig ist aber natürlich, all diese Ideen, die ich gerne reintrage, wo ich sage, das ist ein super Ansatz, let's do it, Leute zu haben, die zu sagen, Moment, wir denken da noch zweimal oder auch dreimal drüber nach. Also, dass man so einen Counterpart hat. Ich neige dazu, die Dinge oft sehr optimistisch zu sehen und Dinge einfach voranbringen zu wollen. Da kommt das Thema Ungeduld. Und da ist es ganz gut, wenn man im Team eben auch Leute hat, die das mit den richtigen Argumenten auch in die richtigen Bahnen lenken. So, also diese ganze Visionsthematik, dann das ganze Thema, das Team möglichst enablen zu können, also die Gesamtveranstaltung M-Race, dass die in Ruhe ihren Job machen können und in Ruhe arbeiten können und sich nicht dauernd mit irgendwelchen politischen Themen im Konzern oder außerhalb des Konzerns befassen müssen. Und das beste Rezept dafür ist, dass man wirtschaftlich erfolgreich unterwegs ist. Dann wirst du in Ruhe gelassen. Das ist wahrscheinlich in vielen Unternehmen so. Für Bertelsmann gilt das ganz besonders. Also, und das muss man verstehen, ne? Der Freiheitsgrad steigt halt mit wirtschaftlichem Erfolg. Und umgekehrt eben auch. Also wenn schwere Zeiten sind, dann hast du schnell Leute, die auch mal sagen, Moment, wir sollten doch nochmal drüber nachdenken oder im Moment stellen wir mal keine Leute ein. Und das ist natürlich nicht schön, wenn man nicht selbst das Heft des Handelns als Organisation in der Hand hält. Ne? Also das ist halt wichtig, darauf zu schauen und da auch das richtige Maß zu finden. Das ist ja oft tricky. Ne? Ich gebe dir mal ein Beispiel im Agenturkontext. Da hast du halt sehr volatile Entwicklungen, weil eine Agentur hängt halt schon an dem Wirtschaftsverlauf der Gesamtwirtschaft mit dran. Und jetzt ist ja die Frage, du hast eigentlich nie den idealen Personalbestand. Entweder hast du zu wenig Leute, nämlich dann, wenn die Wirtschaft top läuft, dann kriegst du so viele Aufträge, dass es schwer wird, die alle abzuarbeiten. Und umgekehrt, wenn die Wirtschaft mal ein bisschen runtergeht, dann hast du schnell etwas zu viele Leute auf der Payroll. Also wie findest du sozusagen das richtige Mittelmaß, sodass keine Situation eines Hire and Fire entsteht, was ja dann Vertrauen in der Organisation zerstören würde. Ne? Also ich finde immer, ein Vorgesetzter sollte positiv berechenbar sein. Also man sollte sich darauf verlassen können, dass gewisse Grundmaßstäbe gelten und dass man nicht von heute auf morgen alles umschmeißt und das, was gestern galt, morgen überhaupt nicht mehr so gilt. Also es gibt natürlich Situationen, wo man sich anpassen muss, aber das sollte man so machen, dass man es immer allen erklären kann und dass die Vertrauensbasis da eben nicht zerstört wird. Jetzt habe ich auf die Frage sehr lang geantwortet, sorry.
Ja, aber das ist ja gut. Jetzt habe ich ein besseres Gefühl dafür, was du gerade machst und was du vorher gemacht hast. Ist das Klima dann gerade für Investitionen in HR Tech jetzt im Markt auch eher vorsichtig? Oder sagen die Leute, nee, jetzt investieren wir, weil es ist, wie du sagst, so noch wichtiger, diesen Sweet Spot zu finden?
Naja, das ist ja, also das ist immer so, man müsste eigentlich dann investieren, wenn alle anderen nicht investieren. Das heißt, wenn der Markt runtergeht, ist ja eigentlich eine gute Zeit, das zu tun. Wir versuchen das gerade, genau das zu tun. Wir sind gerade in einem Due Diligence-Prozess. Wir wollen Firmen akquirieren aus dem HR-Tech-Kontext. Und dafür ist es gerade, glaube ich, keine schlechte Zeit, weil insgesamt das ganze VC-Thema doch sehr erkaltet ist in den letzten anderthalb Jahren. Da ist das Geld nicht mehr so locker. Auch bei den Business Angels, glaube ich, die gucken sich die Dinge genauer an. Also theoretisch ist es eine gute Zeit, um sich nach anorganischem Wachstum umzuschauen. Gleichzeitig merkt man natürlich auch selber, dass wir haben auch nicht so ein Jahr wie vor anderthalb Jahren, zumindest in bestimmten Bereichen bei Emrace nicht. Denn wir haben heute 3 Standorte, wir sind 360 Mitarbeitende, davon 120 im Agenturbereich und die anderen 240 im Plattformbereich, der naturgemäß stabiler läuft, der unterliegt nicht diesen Schwankungen so stark, sodass der Mix für uns am Ende ganz gut ist. Aber auch wir müssen schauen, dass wir wirtschaftlich entsprechend performen, um halt auch weiter so wachsen zu können. Insofern ist das keine klare Ja- oder Nein-Antwort. Wenn ich den Markt mir insgesamt anschaue, dann glaube ich, dass wir Konsolidierungstendenzen haben. Es gibt also durchaus größere Unternehmen, die kleinere aufkaufen, und es gibt auch leider kleinere, die im Moment in die Knie gehen und in diesen Zeiten eben das nicht aushalten, weil die Kapitaldecke nicht groß genug ist. Ich glaube allerdings, dass der HR-Bereich davon noch, also nicht völlig verschont ist, aber doch ganz gut abgefedert ist, weil die Unternehmen inzwischen, glaube ich, das ist mein Gefühl, alle kapiert haben, dass der Fachkräftemangel, der sich ja zum Arbeitskraftmangel ausweitet, qua Demografieentwicklung einfach eine Realität ist. Und das kann ich nicht wie im Lichtschalter an- oder ausknipsen. Ne? Also ich, es ist schwierig zu sagen, ich stelle gar nicht mehr ein, weil das spricht sich natürlich unter Bewerbenden sofort rum, wenn man dann alle Aktivitäten einstellt, nur weil die Zeiten etwas schlechter werden. Plus halt Digitalisierung, die technologische Entwicklung geht halt weiter die ganze Zeit. Man muss da am Ball bleiben. Und dann haben wir auch noch das ganze Thema Wertewandel. Das wird ja oft unter diesem Generationslabel diskutiert. Ich finde das gar nicht so passend, weil ich auch viele ältere Semester kenne, die eben auch sagen, ich stelle mir Arbeit halt anders vor, als das vielleicht vor 15 Jahren der Fall war. Ne? Da sind wir ganz nah bei dem New Work-Thema jetzt. Und insofern gucke ich eigentlich ganz optimistisch nach vorne und glaube, die Zeiten sind gut, um im HR-Bereich Dinge voranzutreiben.
Ein Bereich, der es durch diesen sehr starken Fokus auf Profitabilität aktuell nicht leicht hat, ist ja auch Weiterbildung, weil der Erfolg von Weiterbildung nicht so gemessen werden kann wie andere Bereiche im Unternehmen, wo man dann leichter das Geld für ausgibt und investiert. Wie macht ihr das aktuell auch intern? Was kriegst du auch aus dem Bertelsmann-Konzern mit? Wie wird aktuell in Weiterbildung investiert und hat sich das verändert, seitdem wirklich noch extremer darauf geguckt wird, was gebe ich rein, was kriege ich raus?
Ich glaube, die größte Änderung, die hat wahrscheinlich, also zumindest aus meiner Perspektive, und ich bin kein Weiterbildungsexperte, sage ich direkt auch an der Stelle, kann ich nur aus eigenem Erleben so berichten. Ich glaube, die größte Veränderung ist gar nicht unbedingt der wirtschaftliche Druck, sondern wenn ich mir das anschaue, wie sich Weiterbildung im Laufe meines Berufslebens verändert hat, dann muss ich erstmal vorweg schicken, die letzten 23 Jahre, die ich im Bertelsmann-Konzern bin, gab es immer wirklich viele Weiterbildungsangebote. Also ich behaupte mal, wer in einem Konzern unterwegs ist und da nichts findet, eigenartig. Jetzt immer die Frage, was ist Weiterbildung? Also ist Weiterbildung, das Unternehmen bezahlt mir 3 Tage im Hotel bei gutem Essen mit Frontbeschallung? Das ist ja das alte Bild von Weiterbildung. Habe ich damals ganz viel von mitgemacht. Ich war in irgendwelchen Nachwuchskreisen da, wo man zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen wurde. Die waren teilweise auch echt top-notch bei Bertelsmann. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, die größte Veränderung, die stattgefunden hat, ist ja die Digitalisierung des Weiterbildungsthemas, wo eben inzwischen ja auch ganz viel über Videostreaming möglich ist oder über virtuelle Meetings, über das ganze Thema Schulungen, die dir einfach übers People-Informationssystem zugeordnet werden, ne, die du halt machen musst. Also ich als Geschäftsführer habe gerade letzte Woche an einem Tag gleich drei so Pflichtschulungen gemacht rund um Compliance, Kartellrecht, solche Geschichten. Und das sind inzwischen alles Videotrainings mit so kleinen Tests danach. Und ich meine, das ist natürlich aus Unternehmensperspektive viel besser, als die Leute 3 Tage irgendwo in so ein Hotel zu schicken. Und ich selber, aber das ist Geschmackssache, ich finde es auch besser, ehrlich gesagt, weil ich so effizienter lernen kann. Und ich glaube, das ist mit die größte Veränderung, die ich wahrnehme, dass halt ganz viel digital stattfindet. Aber ich würde gerne zum Weiterbildungsthema generell noch was sagen, weil das kann man ja so verstehen, wie gerade gesagt, das Unternehmen muss mir was zur Verfügung stellen, das mache ich dann. So, das ordnet mir was zu. Jetzt qua Rolle als CEO muss ich halt eine Kartellrechtsschulung machen, verstehe ich, Haken dran, hätte ich mir selber gar nicht ausgesucht. Aber ist Weiterbildung denn nicht eigentlich das, wofür man selber zuständig ist? Das ist jetzt nicht unbedingt die typisch deutsche Denke. Ich glaube, dass im anglophilen Ausland das Invest in einen selbst ein viel präsenteres Thema ist, als in Deutschland, wo immer noch so eine Mentalität oft vorherrscht, der das Unternehmen muss mir doch alles zur Verfügung stellen. Und ich sage immer so, ja, das ist so halbe halbe. Also das Unternehmen sollte natürlich irgendwie einen Rahmen liefern und auch Möglichkeiten anbieten. Aber am Ende bist du doch selbst für deine Weiterbildung zuständig. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wo hast du denn am meisten gelernt die letzten Jahre, dann wäre meine Antwort, das waren die Dinge, die ich selber gestartet habe. Also mit meinem Blog, mit meinem Podcast, sowohl technologisch das alles auf die Kette zu kriegen, als auch dann regelmäßig diese Gespräche zu führen. Da gibt es ja keinen anderen, der mir sagt, du musst das tun, sondern das bin ich halt selbst. Ich will das halt tun und ich finde es halt spannend und interessant. Und daraus haben sich ganz viele neue Wege und Möglichkeiten eröffnet, von denen ich vorher gar nicht hätte sagen können, dass das passiert. Das ist so en passant gekommen. War auch nicht geplant jetzt in meinem Fall. Und das ist was ich manchmal vermisse, also bei Menschen, dass sie einfach Bock haben, sich selber weiterzubringen. Also am Ende geht es doch um die eigene Arbeitsfähigkeit oder man kann das auch anders ausdrücken, darum, dass man möglichst eine gute Zeit bei der Arbeit hat, Spaß hat, Interesse hat und das tut, was man wirklich, wirklich tun will. Und ich glaube, dann ist Weiterbildung etwas, was more or less automatisch nebenbei passiert.
Stimme ich dir zu, kann aber aus Erfahrung aus der Arbeit auf niedrigeren Leveln als dessen, wo du unterwegs bist, sagen, das ist auch gar nicht so einfach. Also jetzt über den Podcast habe ich mir selber eine Plattform geschaffen, über die ich viel lernen kann, wo sich sehr spannende Leute wie du dazu bereit erklären, mit mir zu sprechen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Mittel. Bevor ich das hatte, war das so, dass ich da genau die gleiche Wissbegierde hatte wie jetzt, aber sie war viel schwieriger auszuleben, denn wenn ich mich dafür interessiert habe, bei, ja, und sei es wirklich nur bei so einem Kollegen-Campus mitzumachen, so dieses informelle Lernen, und ich habe 3 Sessions da besuchen wollen in 2 Wochen, dann habe ich definitiv den Unterton mitbekommen, sowohl bei meiner Führungskraft als auch bei manchen Kollegen. Oh, Marie hat offensichtlich viel zu wenig zu tun, wenn sie Zeit hat, sich da hinzusetzen. Also es ist, oder auch wenn ich ja sonst eine Weiterbildung irgendwie machen wollte oder gesagt habe, hier dieses Eintagstraining, weiß ich nicht, Scrum Master oder was auch immer, das Einführung würde mich total interessieren. Das war eher konnotiert mit, wir haben hier super viel zu tun, wir laufen hier alle auf dem Zahnfleisch, weil wir in einem Bereich sind, der nicht wächst, wo Personal gespart wird, wo nicht nachbesetzt wird und jetzt möchtest du noch einen Tag nicht arbeiten, schwierig. So, und deswegen ist dieses intrinsische, selbstgesteuerte Lernen auch das, was ich zum Beispiel sehr stark habe, was aber gar nicht so leicht ist, auch auszuleben.
Würde ich in Teilen zustimmen, aber in Teilen auch widersprechen, weil am Ende ist ja die Frage, wie gehst du eigentlich mit deiner eigenen Zeit um? Oder anders ausgedrückt, erwartest du, dass die Firma dir die ganze Zeit die Möglichkeit einräumt? Ich sage mal Folgendes, also das ganze Saatkorn-Thema ist komplett neben meiner Arbeit entstanden. Also neben der Arbeit heißt nachts, am Wochenende und in meiner Freizeit. Das hat sich heute etwas verschoben, weil es heute auch Teil sozusagen des Jobs ist. Aber das war es jahrelang nicht. Ich habe das Add-on gemacht in meiner Freizeit. Also der Blog ist entstanden, weil ich damals unter Schlaflosigkeit litt und jeden Morgen eigentlich so zwischen 3 und 4 wach war und nicht mehr pennen konnte. Und in der Zeit habe ich gebloggt, jahrelang. Also jetzt sage ich nicht, dass das gesund ist und dass das jeder so machen sollte, aber ich glaube halt, man muss die richtige Balance finden zwischen, was muss die Firma mir bereitstellen und auch, wo bin ich bereit, einfach selber Zeit einzusetzen, weil es mich halt interessiert. Und das führt uns natürlich so ein bisschen auch dahin, ob auch bei der Jobwahl. Also es macht schon Sinn, auf diese Suche zu gehen, zumindest nach meiner Erfahrung, und zu versuchen, das zu finden, was einen wirklich begeistert, weil sich es halt oft dann auch nicht wie Arbeit anfühlt. Und du wirst das selber kennen. Ne? Ich will das jetzt hier nicht nur schönreden. Wenn man so einen Blog und Podcast betreibt, dann lebt das auch von der Regelmäßigkeit. Ich bin oft in der Situation, dass ich denke, und mein Blog heutzutage findet meistens freitags nachmittags statt, bis abends, wo ich dann denke, oh, das muss ich jetzt auch noch machen. Und aber es muss halt gemacht werden, ne? Weil wenn ich es nicht mache, dann verkümmert das halt irgendwann. Es lebt von der Regelmäßigkeit. Das heißt, man muss sich dann auch darauf committen und weiter Zeit investieren. Jetzt bin ich in der glücklichen Situation, dass ich heute sehr, sehr flexibel über Zeit verfügen kann. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ich bin dauernd am Arbeiten, ne? Wenn man das so definieren wollte.
Ja, also dann neben der Arbeit zu lernen, klar, das habe ich dann auch gemerkt, das ist dann die Lösung. Ich habe dann berufsbegleitend den Master gemacht. Das war schön, weil das auch nochmal einfach andere Themen mit in meinen Alltag gebracht hat. Und als das dann zu Ende war, habe ich berufsbegleitend eben als Dozentin gearbeitet. Auch das war dann wieder toll, um ganz viel zu lernen. Ich glaube, das hat mir mit am meisten Spaß gemacht.
Ja, aber siehste, du hast dabei viel gelernt, du hast es berufsbegleitend gemacht. Das ist jetzt kein Appell, dass Weiterbildung nur berufsbegleitend sein sollte. Definitiv nicht. Ne? Aber die Frage ist, wo ist das richtige Mittel? Wo sozusagen bringt man individuelle Bedürfnisse, Wünsche mit organisationalen Anforderungen überein? Und das ist halt am Ende ein Aushandeln. Und da wäre meine Empfehlung an jede und jeden, der jetzt hier zuhört und denkt, ja, der hat ja gut reden und so. Naja, also da muss man halt die Punkte machen und klar machen, warum man das machen will und wie es der Firma auch nützt. Da spreche ich jetzt eher als CEO, denn als Blogger oder Podcaster, ne? Weil ich bin für Weiterbildung, aber die muss dann halt auch einen betrieblichen Zweck am Ende erfüllen, wenn sie von der Firma bezahlt wird. Ja.
Da habe ich auch schon andere Stimmen im Podcast gehört, eher von kleineren, jüngeren Agenturen, die sagen, mir ist es total egal, was gelernt wird, Hauptsache es wird was gelernt und irgendeine Brücke gibt es immer, die man schlagen kann.
Kann man so sehen, ist, glaube ich, wenn man mehrere hundert Mitarbeitende hat, eine etwas andere Fragestellung. Also da ist schon die Frage, was bringt es uns, und alles, was in Richtung Digitalisierung, AI und derartige Themen geht, würde ich immer sagen, let's go for it. Aber Italienisch, aus Spaß am Italienisch lernen, obwohl wir keine italienischen Kunden haben, würde ich sagen, kannst du machen, aber ist dann ein Freizeitvergnügen.
Saatkorn war oder ist ja mittlerweile eine richtige Medienmarke. Hast du ja, aber es ist doch so. Also ich meine, man kennt es in der Branche, du machst das schon sehr, sehr lange, du lieferst unfassbar viel Content ab. Also wenn du diesen ganzen Content in Magazinform bringen würdest, dann würde da aber doch locker jeden Monat ein Magazin bei rauskommen können. Also das finde ich schon, dass es eine Marke ist. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum hast du dich nie mit Saatkorn selbstständig gemacht?
Ach, das kann ich dir ganz einfach beantworten. In meiner Schublade gibt es 1-2 Business Cases, die sich genau darum drehen, die ich immer dann entwickelt habe, wenn ich beruflich das Gefühl hatte, oh, hier entwickelt sich es nicht oder es geht nicht voran. Und das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, die 23 Jahre waren immer nur tipptopp, Pommes mit Mayo, das war nicht so. Gab auch Zeiten, wo ich dachte, oh, will ich das überhaupt noch machen? Und das sind dann die Zeiten, wo ich mal so ein Business Case geschrieben habe. Aber ich muss Bertelsmann wirklich zugute halten. Also dieses ganze Thema Unternehmertum, was sich ja auch in meiner Geschichte widerspiegelt, was der Konzern auch nach außen im Employer Branding erzählt. Ne? Die Kampagne heißt nicht ohne Grund seit vielen Jahren Create Your Own Career. Das ist halt was, wenn es ein Konzern versteht, dir ein Themenfeld zu geben, was du dir vielleicht auch selber erarbeitet hast. Also in meinem Fall war es ja eher die Idee zu sagen, ich will das tun. Aber dann dich zu behandeln, als sei es dein Unternehmen. Dann ist da unglaublich viel Power und Trieb dahinter. Und ich verstehe Embrace schon auch mit als mein Baby. Es gibt viele, die daran mitgearbeitet haben. Aber das ist schon ganz schlau gemacht von Bertelsmann, dieses Unternehmerische zu fördern, weil man das ja auch in schlechten Zeiten dann nicht sofort im Stich lässt. Also man hat es ja selber aufgebaut, man will es ja weiter wachsen sehen. Und insofern war für mich dann immer so ein bisschen die Abwägung, was ist mir da jetzt wichtiger? Und es sind ja auch Menschen, die einem echt ans Herz wachsen, mit denen man schon lange zusammenarbeitet. Und das alles aufzugeben für einen vermeintlich größeren Freiheitsgrad. Also ich habe jetzt einen Weg gefunden, die beiden Dinge parallel zu machen. Mir geht es damit, ehrlich gesagt, super. Wenn das so bleibt, dann wüsste ich auch nicht, warum ich daran was ändern sollte, ehrlich gesagt.
Du hast, wenn man auf deine Station guckt, ja nur eigentlich High-Level-Positionen. Also was mir aufgefallen ist, wenn ich bei dir bei LinkedIn geguckt habe, Berufserfahrung, da war nicht irgendwie mal 2 Jahre Junior, 3 Jahre irgendwie Assistenz oder irgendwie so, sondern das waren... Was halt direkt ins Auge springt, ist Senior Vice President und dann Managing Director. So, das sind so die großen Sachen. Wie kam das, dass du eigentlich, also ja, du hast beschrieben, wie du an den Bertelsmann-Job gekommen bist, aber trotzdem ist es doch sehr, sehr besonders, dass du schon so früh direkt oben eingestiegen bist und dann auch oben immer weiter mitgespielt hast, auch was Eigenes bei Bertelsmann gegründet hast. Also du sagst das auch so, ja, cool und hat sich so ergeben und so, aber das ist ja was wahnsinnig Besonderes und auch Seltenes.
Das ist aber teilweise natürlich auch LinkedIn geschuldet. Ich bin gerade mal selber auf mein Profil gegangen, weil ich schauen wollte, wie das da eigentlich drin ist. Man muss ja dazu sagen, diese SVP-Rolle, die habe ich gemacht bis Ende 2010. Das ist jetzt auch 13 Jahre her. Ich bin ja nicht sofort als SVP eingestiegen. Ich hatte ursprünglich auch mal einen Lebenslauf, wo ich die Stationen davor klarer benannt habe, habe dann aber irgendwann gedacht, spielt das heute noch eine Rolle? Also eigentlich nicht. Und habe dann sozusagen die letzte Station da eingetragen.
Die Wahrheit ist,
dass ich in den 10 Jahren ungefähr alle 2 Jahre einen Schritt nach vorne gemacht habe. Also das war das, was passiert ist. Ne? Und SVP bin ich 2008 geworden. Also das ist nicht so, dass ich immer nur High-Level unterwegs war, sondern da musste ich mich auch irgendwie ranarbeiten.
Okay, denn ich habe mich schon überlegt, wie hast du diesen Menschen am Telefon überzeugt, dass du da anrufst, sagst so, Leute, eure Recruiting-Seite ist schlecht und dann quasi bist du, ja, alles klar, den nehmen wir als Senior Vice President. Aber sieht das nur bei LinkedIn so aus und es sind schon noch auf ein paar,
da war noch ein paar Stationen
noch dazwischen. Okay.
Aber das ist halt immer die Frage, wie man mit LinkedIn da umgeht. Wenn ich jetzt noch deutlich näher daran wäre, wann habe ich das umgestellt? Vor 2, 3 Jahren, würde ich sagen, habe ich gedacht, das spielt heute keine Rolle mehr, die Historie, wie es da hingekommen ist. Ne? Aber dann wird ja irgendwann mit steigendem Alter dieses LinkedIn-Profil unglaublich lang. Fakt ist, ich war die ganze Zeit bei Bertelsmann. Fakt ist auch, das ist alles auf die Rolle hingelaufen, die ich auch ein paar Jahre gemacht habe. Und ich glaube, relevant ist eigentlich dann, was man heute macht. Aber trotzdem interessanter Hinweis, dass man es so lesen kann, hätte ich gar nicht unbedingt so gedacht. Ja.
Wir haben im Vorgespräch über Stärken auch gesprochen, aber auch eben am Anfang so ein bisschen darüber, wie hast du herausgefunden, was sind deine Stärken, was treibt dich an und wie kriegst du das Leuchten, was du bei deiner Frau schon so lange gesehen hast, wie kriegst du das auch bei dir in die Berufswelt, in den Arbeitsalltag rein? Jetzt hast du auch viele Menschen, für die du verantwortlich bist, die dich bestimmt auch irgendwo als Vorbild nehmen, einfach weil du ja so vorangehst. Gibt es etwas, was du diesen Menschen mitgibst? Vor allem interessiert mich, was du raten würdest, wenn jemand seine Stärken gefunden hat, aber noch nicht genau weiß, was er damit macht und wie er in einer Organisation wie ein Konzern, der ja auch schon sehr lange besteht und damit nicht unbedingt super flexibel ist. Was würdest du jemandem raten, wie man seine eigenen Stärken in eine bestehende Organisation einbringt?
Ich glaube, dass man sich halbwegs klar darüber sein sollte, was die eigene Position in so einem Konzern überhaupt ist. Und sich selbst sozusagen da drüber zu stellen, das ist in so einem Konstrukt echt schwierig. Also Das geht auf Dauer, glaube ich, nicht gut. Es gibt glückliche Fügungen oder die Möglichkeit, aus einer Idee Dinge zu bauen. Das setzt aber voraus, dass die Dinge aufeinander aufbauen und nach vielleicht auch erfolgreicher werden, weil man im Konzern sonst diese Rolle irgendwann wieder los ist. Und was ich manchmal erlebe, ist, dass jüngere Menschen, die oft auch sehr ehrgeizig sind, vielleicht sehr stark dadurch geprägt, dass alle von der Arbeiterlosigkeit sprechen, ihre Rolle vielleicht manchmal überschätzen am Anfang. Also man darf sich nichts vormachen. In einem Konzern ist man am Ende austauschbar. Jeder Mensch ist austauschbar. Auch ich wäre für Embrace austauschbar. Also muss man, glaube ich, im Kopf haben, wie da sozusagen die richtige Gemengelage ist. Von dem, was man selber tun will, individuelle Bedürfnisse, und dem, was ein Konzern vielleicht auch verlangt, organisationale Erwartungen. Und das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Und ich glaube, da muss man sich auch richtig kalibrieren und am Ende klar haben, welche Tore man schießen muss, damit man auf der anderen Seite Freiheitsgrad hat, um Dinge so zu gestalten, wie man das möchte. Also man kann nicht nur mit der individuellen Idee da losmarschieren. Das, glaube ich, geht als Selbstständige besser. Aber in so einer Konzernlandschaft muss man die Machtverhältnisse, glaube ich, im Blick haben.
Meine Frage war auch gar nicht so auf die eigene Idee im Konzern umsetzen, sondern mehr, wenn man dieses sich besser kennenlernt, was ja einfach über die Zeit passiert. Man wird immer älter, man lernt sich immer besser kennen, versteht, warum reagiere ich so in manchen Situationen, warum fällt mir das leicht? Man merkt, oh, das fällt Anna nicht leicht, mir aber schon. Oder das fällt mir total schwer, andere machen das nebenbei. Und wie du raten würdest, diese Erkenntnis von eigenen Stärken, dass du dann zum Beispiel rausfindest, ich bin, bleiben wir eben bei Wissbegierde, weil jetzt gerade fällt mir nichts anderes ein. Ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch, aber in meinem Job wird das jetzt gerade gar nicht so, ist das gar nicht so wichtig. Würdest du dann sagen, ja, dann geh zur Führungskraft und sag, ich glaube, ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch, was meinst du, was können wir damit machen? Oder muss man dann wechseln?
Also erstmal würde ich ja proaktiv darüber nachdenken, wenn ich das Gefühl hätte, dass es so ist, würde ich mir überlegen, wie ich eigentlich auch jemand anders erklären kann, das ist so, weil. Also wo gibt es denn Begründungspunkte, dass es wirklich so ist? Und das Zweite ist, ich würde da wahrscheinlich mit dem Zweiten anfangen in der Argumentation, wie kann es denn der Firma nutzen? Also was kann man damit denn machen, damit es für die Organisation was Gutes ist? Und ich glaube, es ist halt schwierig, nur aus sich selbst heraus zu argumentieren. Ich will das gerne, weil ich wissbegierig bin. Da wird wahrscheinlich die Vorgesetzte sagen, ist ja gut und schön, aber what's in it for me and for the organization? Und ich glaube, das ist wichtig, darüber nachzudenken. Also was hat denn die Firma davon? Und dann, wenn man das in Einklang bringen kann, dann hat man, glaube ich, wirklich ein gutes Feld gefunden. Und jetzt gibt es natürlich Situationen, wo man das nicht in Einklang bringen kann. Da würde ich empfehlen, dann überleg dir andere Plätze, Orte, hör dich um, wo du sozusagen dem nachgehen kannst.
Jetzt, wo ich einen Recruiting-Experten hier sitzen habe, würde ich gerne noch von dir hören, wie deine Einschätzung ist, wie Recruiting richtig gut funktioniert, nämlich sollte man eher auf, oder empfehlt ihr, eher auf die passende Berufserfahrung, die zu einer Stelle passt, zu setzen, oder auf passende Motivation, die für diese Stelle gut passt? Also auch so auf das Thema Quereinstieg, was ja für Tools, die zunehmend Recruiter unterstützen, glaube ich, gar nicht so leicht sind zu verstehen.
Ja, also ich glaube, eine wahre Antwort für alle Fälle gibt es da gar nicht. Mhm. Warum? Weil ich glaube, es gibt halt Jobs, Berufsbilder, wo es sehr stark auf das Expertenwissen ankommt. Und da ist es eben nicht egal, ob ich die Erfahrung habe oder nicht. Und es gibt auch andere Jobs, wo das vielleicht gar nicht so im Fokus steht, sondern wo eher bestimmte Fähigkeiten, Skills, Kompetenzen im Fokus stehen. Und dieses ganze Thema Skill-Management, das gewinnt, glaube ich, in Zukunft massiv an Bedeutung. Das hat was mit der technologischen Entwicklung zu tun. Also wir haben heute Berufsbilder, die gab es vor 5 bis 10 Jahren so in der Masse gar nicht. Ne? Also Data Analytics-Experten oder Data Science, sage ich jetzt mal, als ein Beispiel. Und wir wissen gar nicht, was in 5 Jahren Berufsbilder sind, die qua der technologischen Entwicklung entstehen werden. Aber was wir schon wissen ist, welche Fähigkeiten oder Skills notwendig sind, um schnell lernen zu können, um sich schnell anpassen zu können, um neue Dinge entwickeln zu können. Und ich glaube, dass das sehr stark in den Fokus rückt. Das heißt, ich würde je nach Berufsbild, um was es im konkreten Fall geht, überlegen, wie wichtig ist da wirklich das Wissen, was jemand schon erlangt hat. Oder ist nicht vielleicht sogar die Einstellung die wichtigere, dass ich jemanden habe, der sich schnell anpassen kann, sich schnell eindenken kann. Das ist eine andere Perspektive. Und ich glaube, das muss man bei der zu besetzenden Stelle halt wirklich im Kopf haben und auch klar haben, was sind jetzt die wirklich wichtigen Dinge, um die es hier geht.
Hast du bei Embrace das Gefühl, dass Weiterbildung wirklich ein Thema ist, das sehr wichtig ist, auch für potenzielle Interessenten? Werdet ihr da viel nachgefragt?
Also Weiterbildung ist, glaube ich, heutzutage immer ein Thema, was KandidatInnen ansprechen im Bewerbungsprozess, was wichtig ist. Die Wahrheit ist, wir haben da qua Konzernzugehörigkeit natürlich eine Vielzahl an Antworten, die sich erstmal gut anhören. Also in der Verkauf haben wir, glaube ich, da gar kein Problem. Die Frage ist eher, was hinterher passiert. Und da geht es ja dann stark darum, was braucht jemand wirklich für die Position, die er bekleiden soll. Da wäre ich immer derjenige, wenn jemand eine Weiterbildung machen möchte in einem Feld, wo ich einen direkten Zusammenhang sehe, würde ich sagen, let's go for it. Aber das hatten wir eben schon. Wo der Zusammenhang so klar nicht ist, würde ich sagen, ja, gut, aber dann mach doch privat. Ne? Also das muss halt zusammenpassen.
Was hast du für die Zukunft vor für Saatkorn? Gibt es, dass du da wird es oder spielst du manchmal Veränderungen in deinem Kopf, dass du denkst, ah, jetzt würde ich mehr auf das Thema gerne gehen oder jetzt kriege ich den Trend mit, das würde ich gerne noch stärker machen? Und glaubst du, dass Weiterbildung da auch noch mehr eine Rolle spielen wird oder bleibst du bei Employer Branding, Recruiting, das ist das
Nee,
Ding?
Nee, ich bin ja schon breiter geworden. Also ich habe mal mit Employer Branding gestartet. Daraus ist dann Employer Branding und Recruiting geworden. Dann kam HR Tech dazu. Inzwischen würde ich immer sagen Recruiting, Retention und HR Tech. Also es ist ja schon sehr breit gefasst. Ne? Was braucht es, um Menschen in eine Organisation zu bekommen? Was braucht es, diejenigen zu halten? Wie kann Technologie dabei helfen? Das ist, würde ich heute sagen, das Themenspektrum. Ich hatte eine Zeit lang auch mal deutlich mehr mit New Work gemacht, wobei mir der Begriff noch nie gut gefallen hat. Ich finde eigentlich Better Work viel, viel besser, aber egal. Das Label ist zumindest in Deutschland halt New Work. Das stelle ich gerade nicht mehr so in den Fokus, weil ich finde, es geht darum, Arbeit bestmöglich zu machen. Und das ist, also ist das immer neu? I don't know. Da muss man also genau schauen. Neu impliziert auch, dass es irgendwann alt wird. Wo ich sagen würde, bin ich mir auch nicht sicher. Also es gibt sicherlich Prinzipien, die schon sehr alt sind, die immer noch gut funktionieren. Und dann kommen neue dazu, die man sich halt auch anschauen muss. Ne?
Und jetzt in die Zukunft geblickt, hast du mit Saatkorn noch eine bestimmte Sache vor oder kann man sich da auf...
Also,
oder wird es erstmal so weitergehen?
Das wird erstmal so weitergehen. Ich habe im Moment so das Gefühl, mit dem Themendreiklang bin ich gut aufgestellt. Der passt gut zu mir, zu den Themen, zu dem, was wir bei Embrace machen. Und den werde ich jetzt erstmal weiterspielen. Aber es kommen immer mal wieder neue Ideen hoch. Ne? Ich hatte auch mal überlegt, ob man aus Saatkorn nicht selbst ein Weiterbildungsprogramm machen kann. Es gibt ja Blogger, die auch in so eine Richtung gehen, auch im HR-Kontext, habe ich dann wieder verworfen. Ich muss auch klar sagen, dass im Moment Embrace ganz, ganz, ganz deutlich an Prio 1 steht bei mir. Und also an Prio 1, 2 und 3 und dann kommt auch 4 irgendwie Saatkorn. Denn das ist gerade so spannend, was wir bauen können, was wir bauen dürfen bei Bertelsmann Investments, dass da die absolute Prio drauf liegt.
Wie kann man das verfolgen? Bloggst du darüber? Schreibst du darüber LinkedIn? Hast du irgendwie Kollegen, wo du sagst, folgt mal den und den, dann bekommt ihr auch mit, was bei uns läuft, was wir so machen?
Also da bin ich ab und zu auf LinkedIn mal unterwegs. Ich glaube aber, dass am ehesten unser Festival, die White Paper, die Webinare dafür geeignet sind, zu sehen, womit wir uns so beschäftigen. Ja, und sonst kann man mich auch direkt ansprechen. Aber es ist nicht so, dass ich auf Saatkorn irgendwie einen eigenen Blog hätte, was passiert gerade bei Embrace. Habe ich immer mal wieder drüber nachgedacht, aber ja, bisher noch nie gemacht und ist im Moment auch nicht so auf der Agenda.
Vielleicht mal, wenn du einen Interviewgast hast, der spontan absagt und du hast vielleicht irgendwie einen Spot frei oder einen Slot, wo du was machen musst, vielleicht dann kannst du eine Solo-Folge mal aufnehmen und mal einfach erzählen. Ich glaube, das wäre auch sehr interessant.
Also, danke für die Inspiration. Ich kann mal drüber nachdenken.
Okay, also ich muss sagen, du hast es selber gemerkt, ich habe mich noch nie so wenig an einen Interviewleitfaden gehalten, den ich vorher erstellt habe wie heute, weil ich das so spannend fand, was sich über dieses Gespräch ergeben hat. Und ich hoffe, das ist okay für dich. Wenn du aber noch eine Frage oder einen Schwerpunkt hast, den du vorher im Interviewleitfaden gesehen hast und gedacht hast, boah, da war ich mich so darauf gefreut, darüber zu sprechen und jetzt kam das nicht, da möchte ich dir natürlich gerne diese Plattform noch geben.
Ich bin rundum zufrieden. Ich glaube auch, dass wir die meisten Fragen zumindest gestriffen haben. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir weit davon weg waren, auch wenn die Reihenfolge jetzt eine andere war. Ja. Aber ich stehe auf Gespräche, die sich organisch entwickeln. Das versuche ich bei Saatkorn selber auch so zu machen. Ich habe bewundernd deinen Interviewleitfaden gesehen. Gedacht, Donnerwetter, hat sich ganz schön viel Arbeit gemacht. Ich mache das heutzutage gar nicht mehr. Ich führe die Gespräche immer spontan. Das hat zwei Gründe. Faulheit, ich schaffe das neben meinem Hauptjob gar nicht, das so vorzubereiten. Aber der andere Grund ist, dass ich gemerkt habe, ich habe am Anfang auch mit solchen Leitfäden gearbeitet, aber ich finde es für mich viel spannender, wenn sich ein Gespräch organisch entwickelt. Und dann kann es schon sein, dass man mal ein bisschen abbiegt, aber manchmal sind genau das die spannendsten Stellen. Insofern versuche ich ohnehin diesen Weg bei meinen eigenen Sachen genauso zu gehen, wie wir ihn jetzt gegangen sind. Also danke, dass du das gemacht hast.
Ist das bei deinen Gästen dann auch okay, dass du vorher nicht was schickst? Weil ich denke immer, die Gäste wollen sich vorbereiten vielleicht und das vorher machen. Deswegen gebe ich mir da so viel Mühe. Aber ich komme auch immer mehr zu der Erkenntnis, vielleicht würden Stichpunkte reichen.
Das wollen viele. Aber wenn ich dann erkläre, warum ich es nicht will, und zwei Gründe, Zeitknappheit, aber vor allen Dingen, und das ist wirklich ernst gemeint, ich will, dass ein Gespräch sich wie ein echtes Gespräch anfühlt und nicht so, dass wir beide im Prinzip schon wissen. Ich weiß, was ich sage, du weißt, was du fragst. Ich glaube auch, dass man sowas spürt, wenn man irgendwo zuhört, ob das Gespräch sich gerade entwickelt oder ob es dann doch eher einem festen Leitfaden folgt.
Zum Schluss möchte ich dich bitten, den folgenden Satz zu vollenden. Lebenslanges Lernen bedeutet für mich...
Lebenslanges Lernen bedeutet für mich, Spaß an dem zu haben, was man tut und mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und bei allem Möglichen zu überlegen, kann ich das irgendwie für mich verwenden, sei es privat, sei es beruflich, sei es im Hobby.